Wir befinden uns auf dem Marktplatz von Nira. Zwei Dorfbewohner kommen auf den Marktplatz.
Hast du schon gehört?
Was? Wie? Was soll ich gehört haben?
Sie sind geheilt worden.
Wer wurde geheilt?
Die Aussätzigen. Weißt du, die Aussätzigen, die bis gestern noch hinter dem Hügel gewohnt haben.
Welche Aussätzigen? Was ist denn mit dir los?
Du kennst doch Magdalena, die ihre Kinder alleine großziehen muss, weil ihr Mann an Lepra erkrankt ist. Die Gruppe, die meine ich.
Ah ja, davon. Ja, davon habe ich gehört. Aber was soll daran so Besonderes sein? Jesus, die wurden doch nur von Jesus zu den Priestern geschickt.
Ja, aber Jesus hat sie geheilt. Und bevor sie ankamen, waren sie alle 10 noch aussätzig und dann waren sie auf einmal gesund irgendwie.
Wow, tatsächlich?
Ja, ich weiß auch nicht genau, wie es passiert ist. Man kann es sich kaum erklären, aber irgendwie waren sie auf einmal wieder gesund. Also, verrückte Sache.
Das klingt ja voll nach Zauberei.
Ja, und was ich gehört habe, ist aber, Undank ist ja Weltlohn. Von den 10, einer hat sich bei Jesus bedankt, 9 sind einfach nach Hause gegangen und haben Party gemacht.
Okay, und dieser eine, was war da jetzt so besonders dran? Klingt er irgendwie, als wenn er nicht gerade von uns hier stammen würde?
Ja, das war einer aus der Grenzregion, ein Samariter. So
ein Ausländer?
Ein Ausländer und auch noch der falsche Glaube. Aber der ist zu Jesus gekommen. Soweit die Geschichte. Ist sicherlich einigen bekannt vorgekommen, um was es hier geht in der Bibel. Aber dass wir nochmal den Original-Bibeltext haben, hören wir auf die Bibelstelle aus Lukas 17, Verse 11 bis 19.
Der dankbare Samariter. Später, immer noch auf der Reise nach Jerusalem, zog Jesus durch das Grenzgebiet von Samarien und Galiläa. Er kam in ein Dorf. Dort begegneten ihm 10 Männer, die an Aussatz erkrankt waren. Sie blieben in einiger Entfernung stehen und riefen laut: Jesus, Meister, hab Mitleid mit uns. Jesus sah sie an und sagte zu ihnen: Geht und zeigt euch den Priestern. Und dann, als sie noch unterwegs waren, wurden sie geheilt und rein. Einer von ihnen kehrte wieder zurück, als er merkte, dass er geheilt war. Er lobte Gott mit lauter Stimme, warf sich vor Jesus zu Boden und dankte ihm. Und das war ein Mann aus Samarien. Da fragte Jesus ihn: Sind nicht 10 Männer rein geworden? Wo sind denn die anderen 9? Ist sonst keiner zurückgekommen, um Gottes Herrlichkeit zu loben? Nur dieser Fremde hier? Und Jesus sagte zu ihm: Steh auf, du kannst gehen. Dein Glaube hat dich gerettet.
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, sicherlich ist die eben gehörte und zwischen uns beiden noch einmal dargestellte Szene keineswegs eine unbekannte Geschichte für euch. Und es ist die Geschichte der 10 Aussätzigen, welche Jesus im Dorf begegnen und ihm um Hilfe bitten. Ihre Not ist ziemlich konkret.
Ja, und man fragt sich, was ist das Besondere? Wenn man Aussatz hat, dann geht man zum Arzt. Aber was haben die Leute damals gemacht? Was bedeutete es, aussätzig zu sein in der damaligen Zeit?
Die 10, an denen das Wunder geschieht, leiden, wie wir eben gehört haben, an Aussatz. Also schwere Hautkrankheiten zum Beispiel. Sie galten nicht nur als unrein. Die Menschen gingen davon aus, dass sie schwere Schuld auf sich geladen hatten und deshalb erkrankt waren. Sie durften nicht mehr in ihre Häuser, auch nicht in ihre Dörfer. Sie waren von der Gesellschaft also komplett isoliert. Sie vegetierten außerhalb der Städte und wohnten in Höhlen, in unbenutzten Gruften. Wenn es gut ging, dann wurden sie von ihrer Familie mit Essen und Trinken versorgt. Kamen andere aber in ihre Nähe, so wie ich jetzt hier gerade zu Andreas, wobei das schon viel zu nahe gewesen wäre, da mussten sie unrein, unrein rufen, um die anderen, also die Gesunden, zu warnen. Wie schrecklich und demütigend muss das nur für sie gewesen sein.
Ja, es sind 10 Aussätzige, die da zu Jesus kommen. Und ihr habt alle den Text gehört, wir haben ihn gehört, wir haben ihn gelesen. Da ist einer, der wird so gelobt. Und man fragt sich, was ist mit den anderen 9? Und in der Vorbereitung waren wir fasziniert von diesen anderen 9 auch, die so kurz nur wegkamen. Denn sie werden nicht nur negativ dargestellt, sondern auch positiv. Wenn man sich anschaut, jeder von uns hat Zeiten, in denen es uns gut geht und wo wir die Freude teilen, und es ist ganz unkompliziert. Und es gibt auch Zeiten, in denen es uns nicht so gut geht. Und dann überlegen wir, bin ich der Einzige, dem es so schlecht geht? Und man frisst das so in sich rein und grübelt und zerkrübelt Sachen und die Sonne ist kaum noch zu sehen, alles ist bewölkt. Und dann ist es gut, zu schauen, wo sind andere, denen es ähnlich geht, dass man dort sich austauscht, sich gegenseitig stärkt. Und es waren 10 Leute, die sich getroffen haben, ganz unabhängig von ihrem sozialen Status, den sie mal hatten, ganz unabhängig von ihrer Herkunft. Das war also im Grenzgebiet zu Samarien, da waren Samaritaner dabei, den hatte man so in der Frömmigkeitslandschaft, hatte man da gar keinen Kontakt zu dem. Aber im Leid haben die Menschen gemerkt, dir geht's genauso wie mir. Und dann kann es leicht passieren, dass wir im Leid sagen, ja, alles schlecht. Ist bei dir auch schlecht? Ja, bei mir ist auch schlecht, aber bei mir ist es noch schlechter, also wirklich noch schlechter geworden. Und man macht so einen Wettkampf, wem es am dreckigsten geht von allen. Das ist dann schlecht. Und bei den 10 beobachten wir diese sehr, sehr gute Sache. Die sitzen alle in einem Boot, die leiden alle. Die haben alle ihre Geschichte der Ausgrenzung, des Verstoßenseins, aber auch des körperlichen Leides. Und sie sagen, wir wollen nicht hier stehen bleiben, sondern wir 10, wir wollen gesund werden. Und die 10 kommen dann zu Jesus, um ihn zu bitten, an ihrer Situation was zu verändern. Und das ist für uns auch gut, dass wir Gleichgesinnte suchen oder uns austauschen mit Leuten, denen es ähnlich geht oder ähnlich ging. Und dass wir aber nicht da stehen bleiben, sondern dass wir uns auf den Weg machen und schauen, wo gibt's denn Lösung und wo gibt's denn Heilung für uns.
Jesus lobt den Glauben von den einen, aber was ist eigentlich genau mit den anderen 9?
Ja, das ist ganz witzig, ne? Wenn man sich den Glauben anschaut, bei dem einen wird gesagt, der Glaube hat dir geholfen. Was war bei den anderen? Und es passiert so leicht und es passiert auch mir so leicht, dass ich anfange, über den Glauben von anderen zu urteilen. Oh, er ist ein ganz gläubiger Mensch oder er ist ein wenig gläubiger Mensch. Und wenn wir uns anschauen, was Glaube ausmacht, dann ist Glauben ein Vertrauen, Vertrauen auf die Möglichkeiten Gottes. Und wir haben das kurz vor unserer Predigtstelle, heißt das, wenn du Glauben hast wie ein Senfkorn, dann kannst du zu dem Baum sagen oder dann kannst du zu dem Berg sagen und dann passiert dies und jenes. Und wenn wir uns anschauen, es war in der Zeit, da gab es noch keine Mikroskope, es gab noch keine Lupen, da war so ein Senfkorn mit das Kleinste, was man sich vorstellen konnte. Also wenn du den kleinsten Glauben hast, dann kannst du trotzdem Großes bewirken, kannst erleben, dass Großes sich tut. Das Geheimnis des Glaubens ist nämlich nicht, dass ich was mache, als kleiner Andreas Lotz, als kleiner Mensch, sondern dass ich weiß, auf wen ich mein Vertrauen setzen kann. Und ich kann mein Vertrauen auf Gott setzen und er hat die Macht, alles zu tun. Da geht es nicht drum, ob ich einen Glauben habe wie ein riesiger Berg oder einen Glauben habe wie ein Senfkorn, ein Quarksteilchen, ein Atom, was auch immer, sondern ich weiß, ich darf mit meinem Anliegen zu Gott kommen. Und es gibt keinen Wettkampf, wer wie fromm ist. Und es gibt auch keinen, du bist nicht gesund geworden, weil du nicht genug geglaubt hast. Das funktioniert ja nicht. Sondern wir dürfen wissen, egal wie wir uns selber sehen in unserem Glauben, es reicht, wenn wir so viel Glauben haben und mit unserem Vertrauen zu Jesus kommen und ihn bitten, für uns was zu tun. Wir haben das auch in der Bibel an einer anderen Stelle, Markus 9, Vers 24, wo ein Vater sagt, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Das heißt, ich setze mein Vertrauen auf dich, aber ich erlebe, dass da auch Zweifel sind. Herr, hilf mir im Umgang mit meinen Zweifeln und stärke mein Vertrauen zu dir. Und das ist das, was die 10 Aussätzigen tun. Sie setzen ihr Vertrauen auf Jesus und kommen zu ihm und sagen, Herr, erbarme dich, hilfe uns.
Okay, Andreas, das klingt ja alles ganz schön und gut, aber findest du es nicht ein bisschen komisch, dass ich nur zu Gott renne, wenn es mir schlecht geht?
Ja, ich hatte mal mit Schülern über das Thema gesprochen und da sagte ein Schüler ganz zufrieden mit sich, Ich bete nie. Auch nicht, wenn es mir schlecht geht, denn das wäre inkonsequent. Und da habe ich gesagt, ja, schönen Gruß an deinen Arzt. Zu dem gehst du auch nur, weil du immer zu ihm gehst, oder? Da sagt er, nein, zu dem geht er auch, wenn es ihm schlecht geht. Und er ist vorher nicht gegangen. Da sage ich, ja, wo kommst du auf die Idee, dass du nur zu Gott kommen kannst, wenn du immer Kontakt zu ihm hast? Und Gott lädt uns ein. Wir haben das in Matthäus 11, Vers 28. Da sagt Jesus, kommt alle her zu mir, die euch abmüht und unter eurer Last leidet. Ich will euch Freiheit, Erlösung und so weiter schenken. Jesaja 42, Vers 3, das geknickte Schilfrohr wird er nicht abbrechen und den klimmenden Docht nicht auslöschen. Unbeirrbar setzt er sich für das Recht ein. Das ist fantastisch. Gott lädt uns ein, erste Erfahrung mit ihm zu sammeln, auch dann, wenn es uns schlecht geht. Also man muss kein schlechtes Gewissen haben und denken, ich darf nicht zu Gott kommen, weil sonst interessiert er mich auch nicht. Sondern dort, wo ich ein Anliegen habe, kann ich zu Gott kommen, auch wenn ich eine lange Durststrecke hatte.
Okay, also kann dadurch praktisch die geprägte Beziehung zu Gott weitergehen. Jesus will uns mit seiner Geschichte nicht nur etwas über das Reich Gottes lehren und erzählen, sondern auch gleichzeitig den 10 Aussätzigen sagen, dass dieses Reich Gottes greifbar nahe für sie war und auch für uns heute greifbar nahe ist. Es ist also gegenwärtig für sie damals gewesen, so wie es gegenwärtig für uns heute ist. Die Wirkung seiner Predigten und Heilungen lassen sein Hauptanliegen erlebbar werden. Die Herzen der Menschen für das Reich Gottes einerseits zu öffnen und sie gleichzeitig aber auch in dieses Reich eintreten zu lassen, wenn sie aber dazu bereit sind. Ihre Heilung entsteht, wie Andrea schon gesagt hat, allein durch Vertrauen, durch Glauben zum Heiler. Unbedingtes Vertrauen ist hier sozusagen die wichtigste Hilfe. Und ganz ehrlich, der Wunsch der Aussätzigen, dass sie geheilt werden, dass sie frei davon werden, klingt für mich persönlich total menschlich und, ja, ich möchte schon sagen, fast selbstverständlich. Ich meine, wenn wir uns einmal vorstellen, wir würden so damit erkrankt sein, was würden wir uns am meisten wünschen? Doch sicherlich, dass wir davon befreit und geheilt werden, dass wir nicht mehr in irgendwelchen Höhlen vor uns hin vegetieren müssen und komplett isoliert sind. Der Weg geht aber auf jeden Fall für sie alle leichter und befreiter weiter, auch wenn die 9 anderen nicht zu Jesus gegangen sind und sich dafür bedankt haben. Nicht nur körperlich wurden sie geheilt, sondern eben auch psychisch, gerade im Leben oder im Miteinanderleben in der Gesellschaft. Die stumme Verzweiflung von ihnen ist durchbrochen worden. Die Heilung kann also jetzt erst richtig beginnen. Aber nicht nur sie wurden durch die Heilung Jesu verändert, indem sie wieder wie normale Menschen ausgesehen haben, sondern auch, und das wird sicherlich deutlich länger gedauert haben, die Gemeinschaft. Bis wirklich alle glauben, dass der einst Kranke, den ich vielleicht noch vor 5 Minuten vor mir gesehen habe, nicht mehr krank, nicht mehr ansteckend, keine Gefahr mehr für mich darstellt. Und ich glaube, dass das noch ein viel, viel längerer Prozess gewesen ist. Man könnte also sagen, dass Jesus nicht nur die 10 Aussätzigen geheilt hat, sondern noch viel, viel mehr Menschen. Aber die 9 sind gleichzeitig auch eine Erinnerung an uns und unseren verpassten Gelegenheiten in unserem eigenen Leben. Von den Heilungen, die wir als selbstverständlich einfach so angenommen oder hingenommen haben. Sie sagen uns etwas von Geben und Nehmen und fragen uns nach uns selbst. Wie oft am Tag kommt Freude und Dank im Zusammenhang von Geben und Nehmen auf? Wie oft sind wir wirklich eigentlich mit dem Herzen dabei, wenn wir es mit anderen Menschen zu tun haben? Aber was ist bei dem Samariter eigentlich nur anders, dass Jesus ihn so hervorhebt in der Geschichte? Ich meine, waren die 9 anderen nicht genauso wertvoll und genauso wichtig zu benennen? Geht es ihm allein nur um die Dankbarkeit?
Ja, wir erinnern uns alle noch an den Wochenspruch, der am Anfang vorgelesen worden ist. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und dieser Dankbarkeit wird zum Ausdruck gebracht. Ich erinnere mich noch. Gott, danke für dies und jenes. Ich habe es mitbekommen. Und es ist so wichtig. Also eine Heilung, ein Wunder, ein Ereignis, eine Begegnung mit Gott bleibt dort unvollständig, wo der Dank fehlt. Es ist dieses Rückkoppeln, es ist das Ausrichten auf Gott. In Psalm 50, Vers 14 heißt es, Dank ist das Opfer, das ich von dir erwarte. Das sagt Gott zu uns. Dank ist das Opfer, das ich von dir erwarte. Und dann in Vers 15 kommt dieser berühmte Spruch, rufet mich an in der Not oder rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Und wenn wir uns in der Bibel anschauen, was ist der Wille Gottes? Der Wille Gottes in uns, dann steht in 1. Thessalonicher 5, Vers 18, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Dank verbindet uns mit Gott und Dank gehört dazu. Das ist unser Beitrag und es hat auch positive Effekte. Es gibt so ein schönes geflügeltes Wort, Dank ist die beste Medizin in schwierigen Stunden oder Dank ist die Möglichkeit, dunkle Wolken zu vertreiben. Im Dank mache ich mir bewusst, was Gott für mich getan hat und freue mich über das, was er getan hat und weiß um das, was er tun kann. Und das ist das, was den Samariter so besonders macht und weshalb das so betont wird.
Also ist praktisch Dankbarkeit unser Motor unserer Beziehung zu ihm? Also wir machen uns bewusst, was ja, andere für uns sozusagen getan haben. Aber wenn wir mal auf die Gefühle in dieser Geschichte achten, werden wir die überwältigenden und großen Gefühle des geheilten Samaritaners erkennen. Sie weisen auf sein persönliches Erleben des gegenwärtigen Reiches Gottes hin. Sein Erleben beginnt mit dem Bewusstsein seiner Heilung und seine Gefühle sind Freude und Dank. Hilfe braucht den Dank, damit sie nicht flüchtig bleibt. Wachsen kann unsere Menschlichkeit nur, wenn sie genährt wird, eben durch den Dank. Aber der eine Fremde, der umgekehrt ist, zeigt den Zusammenhang auf, der uns allen so lebenswichtig sein müsste. Den Zusammenhang zwischen dem Wunder, das er an sich selbst persönlich erlebt hat, und seiner Lebensgeschichte. Sie wird dadurch offen für das Heil, das von Gott kommt und kehrt zu der Quelle zurück, die sein Leben gesegnet hat und auch noch weiterhin segnen wird. Wir können von dieser Geschichte zu unserer eigenen Lebensgeschichte finden. Manche unter uns haben Ähnliches erlebt, Überwältigendes erlebt. Für sie ist unsere Geschichte ein Ruf zur Erinnerung. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Aber auch, wo das Leben ohne wundersame Erlösung von Krankheit und Krise verlief, gibt es eine lange Liste von Wohltaten bei jedem von uns. An die gilt es sich zu erinnern und sie auf den zurückzurufen, von dem sie kommt. Steh auf, sagt Jesus am Schluss. Geh hin, dein Glaube hat dir geholfen. Das wird nur diesem einen zwar gesagt, der zurückgekehrte, um zu danken. Es wird aber, und das finde ich das Besondere daran, eben den Ungläubigen, dem Ausländer gesagt.
Ja, es wird dem gesagt. Und diese Geschichte ist schon fast 2000 Jahre alt. Wie geht's dir denn mit dem Thema Danken heute, 2023?
Die Geschichte von den 10 Aussätzigen gehört für mich zu meiner guten Erziehung, die ich, denke ich, genossen habe in meiner Kindheit. Dankbarkeit ist nicht nur ein Herzensgefühl, sondern eben auch ein Ausdruck. Ja, Dankbarkeit kann nur ein Herzensgefühl werden, wenn sie auch bewusst ausgesprochen wird. Wenn du etwas geschenkt bekommst, wie reagierst du darauf? Du sagst Danke. Das haben wir alle schon als Kind gelernt, sei es, dass wir an der Metzgertheke gestanden haben und die Eltern uns darauf hingewiesen haben, dass wir doch bitte uns bedanken sollen, wenn wir das Stück Wurst bekommen. Aber ich erinnere mich auch noch an eine sehr, sehr trotzige Phase, als ich noch ein Kleinkind war und mir das einfach total unangenehm war, in dem Moment mit diesem doch mir fremden Menschen in Kontakt zu treten und in eine Nähe reinzukommen, was ich eigentlich gar nicht wollte. Ich habe damals noch gar nicht verstanden, um was es hier eigentlich ging. Ich bin aber überzeugt, dass solche Erziehung heute immer noch wichtig ist und mehr als nur ein guter Anstand und gutes Benehmen ist. Was uns an Guten widerfährt, hat stärkende Wegweisung für das Leben durch den Dank. Und darum will uns diese Geschichte helfen, auf das zu achten, was ja unsere Geschichte, unsere Lebensgeschichte positiv prägt. die Erfahrungen der Hilfe, der Rettung aus der Not müssen in eine Haltung der Dankbarkeit münden. Das meiste im Leben verdanken wir doch anderen und vor allem Gott. Aber wie war das eigentlich so bei dir, Andreas? Wie ist so deine Sichtweise?
Ja, für mich ist das Danken ganz wichtig. Ich musste mich erinnern. Schüler hat zu mir gesagt, Herr Lotz, Sie sind immer gut gelaunt, wenn Sie in die Schule kommen. Ich habe gesagt, ja, ist doch schön, wenn du das so wahrnimmst. Aber es ist so, dass ich ganz oft, wenn ich die Schule betrete, an der ich unterrichten darf, Gott Danke sage. Ich sage, danke, dass ich hier sein darf, dass ich hier unterrichten darf. Und für mich ist es wichtig, das zu entdecken. Auch wenn eine grüne Ampel da ist, ja, dann kann man einfach sagen, ja, die ist grün. Ich habe mir angewöhnt, egal ob ich mit dem Fahrrad komme oder mit dem Auto, danke Herr. Und ich erlebe diese Dankbarkeit, dass einen das ausrichtet auf das Schöne und Gute im Leben. Und deshalb auch dieses, sei dankbar in allen Dingen. Das heißt, es gibt Situationen, da bin ich überhaupt nicht dankbar. Also es ist nicht von außen schön betrachtet, das Leben oder die Situation. Aber ich kann trotzdem danken. Und dann höpfe ich nicht rum und sage, alles ist schön, alles ist gut. Da tut das eine oder andere weh und zwickt da und da. Aber ich habe trotzdem in meinem Herzen diese Dankbarkeit und es verbindet mich mit Gott und zeigt mir Tag für Tag, welche Möglichkeiten Gott hat und vor allen Dingen, dass Gottes Liebe mir persönlich gehört, genauso wie sie jedem von uns, Ihnen, dir gehört. Und das ist fantastisch und dafür ist der Dank so wichtig.
Okay, Andreas, über diese grüne Ampelphase müssen wir echt nochmal reden, weil irgendwie nehme ich immer nur die roten mit. Ja. Aber was hat dich persönlich an diesem Predigttext eigentlich am meisten angesprochen?
Ja, ich hatte den Text ja schon oft in meinem Leben gelesen und schon gehört und ich war immer bei dem Samariter. Und was mich besonders angesprochen hat, dass sie zu 10 sich zusammengetan haben und gesagt haben, uns geht's gerade nicht gut. Wie ändern wir was in der Situation? Dass wir uns gegenseitig ermutigen, dass wir also in dieser Situation schauen, wem geht's ähnlich wie mir? Und entdecken, ey, bin ich gar nicht, das Leben hat nicht alles gegen mich, sondern es gibt andere, die haben das auch schon erlebt oder erleben das. Und dann zu sagen, komm, und wir tauschen uns aus. Ich will hören, wie es dir geht. Ich will dein Leid teilen. Ich will auch deine Tränen teilen. Aber wir gehen jetzt gemeinsam zu Gott und sind in Kontakt zu ihm. Das war der eine Punkt. Und dann, dass ich viel aufmerksamer bin für das, was Gott mit mir und für mich, vielleicht auch durch mich tut und mich da einfach Gott mit Gott verbinde und da Tag für Tag und Stunde für Stunde mit ihm lebe. Wie war es für dich, Tamara?
Also ich musste mich ein bisschen an unsere Gott sei Dank zurückliegende, und da sind wir wieder bei diesem Gott sei Dank, Corona-Pandemie erinnern. Ich stelle mir das so ein bisschen eben damals wie vor noch 2 Jahren bei uns vor. Wurden wir nicht auch mit, zumindest am Anfang, mit weit aufgerissenen Augen angeschaut, wenn andere gehört haben, dass wir Corona-positiv waren? Haben wir uns ganz am Anfang dieser Pandemie nicht auch ein bisschen wie Aussätzige gefühlt? Mittlerweile erscheint mir das persönlich als ein bisschen unbarmherzig. Aber Furcht vor Ansteckung, das ist heute auch immer noch weit verbreitet und manchmal auch ganz ehrlich ein bisschen nachvollziehbar. Es gibt heutzutage auch noch andere Krankheiten, die durchaus ausgrenzend wirken, wie zum Beispiel HIV-Infektionen. Die Aufklärung ist mittlerweile so weit und trotzdem bleiben wir lieber einen Schritt noch weiter zurück. Aber auch bestimmte Formen von geistiger oder körperlicher Behinderung wirken auch heute immer noch in unserer aufklärenden Gesellschaft isolierend, ablehnend. Immer wenn wir in unserem Leben Heilung finden, dürfen wir glauben, dass wir Schritte ins Reich Gottes machen. Aber erst, wenn wir erfahren, dass unser Tod die letzte Heilung ist, die den endgültigen und ja letzten Schritt in das Reich Gottes ermöglicht, werden wir heil und ganz bei Gott sein. Und dann hat sich, wie ich finde, die Botschaft Jesu auch an uns erfüllt. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.